Geiseln in Israel, ja? Und ich gebe zu, mein erster Weg heute Morgen war an den Rechner, ob es heute Nacht noch geklappt hat. Also die zweite Gruppe ist frei. Halleluja. Und dass uns das noch ein bisschen näher kommt, habe ich hier ausgedruckt. Die Israelis, wo am Freitag freigekommen sind, steht unten dran Freitag, und die sind heute Nacht freigekommen. Ich gebe es mal durch. Schaut es euch an oder lasst es weiterlaufen. Ihr müsst ja nicht. Gebet. Wenn ihr anruft jemand, keine Ahnung wen, ihr ruft jemand an und dann ist die andere Person am Apparat. Geht es euch manchmal so, dass ihr euch dann das Gesicht von der Person vorstellt? Ja? Ich meine, gut, okay, heute hast du ja dein Smartphone, da hast du dein Videocall, mit oder ohne Apfel. Und dann siehst du die Person, übrigens, noch gar nicht lange her, da war das noch ein Witz, da hat man gesagt, beim Telefonieren vor ein paar Jahren, jetzt ob man den ja sehr kennen, gell? Es ist ja so. Und dann guckt ihr die Person an, mit der ihr schwätzt. Passiert euch manchmal dann das, dass ihr auch drumherum guckt, wo ist denn der gerade? Wo ist denn der gerade? Wenn wir beten, wo kommen wir da raus? Wer ist am anderen Ende? Fängst an mit Beten und auf einmal, ja, hier ist dein Vater im Himmel, was gibt's? Ein Witz oder stimmt es? Wenn wir beten, wir kommen raus am Thron Gottes. Auch wenn wir das nicht dran denken, nicht realisieren beim ersten Mal oder uns das vielleicht fremd scheint. Lest in eurer Bibel rein. Und hört drauf, was der Geist Gottes uns lehrt. Wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir mit dem Vater im Himmel sprechen, dann sprechen wir mit dem Vater im Himmel, der auf dem Thron sitzt. Dort kommt unser Gespräch raus. Dein Gebet. Dein Gebet kommt dort raus, wo die vielen Engel Gottes unterwegs sind und sich bei Gott die Befehle, die Aufträge abholen. Hier für uns als Gemeinde, für euch persönlich, wo ihr die Engel beauftragt, tu dies, tu jenes, dort kommt dein Gebet raus. Das Gesicht Gottes sich vorstellen, brauchen wir nicht, dürfen wir nicht, können wir auch nicht. Aber weißt du, mir hilft es im Gebet mal zu überlegen, wo komme ich eigentlich gerade raus? Mit wem spreche ich denn gerade? Eine zweite Vorbemerkung. Wir haben einen Gebetsmagnet, Gesundheit, wir haben einen Gebetsmagnet. Wer zu Jesus gehört, wer sein Leben für Jesus geöffnet hat, zu dem ist Jesus gekommen in sein Leben, in Gestalt, in Form seines Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist hat in der Bibel verschiedene Titel, was er tut und wer er ist. In Sacharja 12, da heißt es, dass Gott, Sacharja 12, Vers 10, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf Israel und auf Jerusalem, nämlich den Geist der Gnade und den Geist des Gebets. Im Neuen Testament wird der Heilige Geist vor allem beschrieben und betitelt als der Ermutiger, der Tröster, griechisch Parakletos, der sich einsetzt für uns, unser Rechtsanwalt, unser Beistand. oder auch der Heilige Geist als der Geist der Wahrheit. Das brauchen wir so dringend, dass der Geist Gottes uns die Wahrheit verstehen lässt in einer Welt, wo Wahrheit relativ wird. Aber das ist heute nicht unser Thema. Und dann jetzt hier im Sacharja, er sagt im Namen Gottes, es ist der Heilige Geist, ein Geist der Gnade, also Vergebung, und der Geist des Gebets, und der lebt in dir. Das ist der Gebetsmagnet, der lebt in dir und in mir. Er zieht uns ins Gebet. Es ist eine seiner Hauptaufgaben, uns dazu zu bringen, dass wir ruckzuck kurz ins Gebet gehen. Beim Arzt, bei der Bushaltestelle, am Frühstückstisch, keine Ahnung, Gespräch mit dem Nachbar, Spontangebete, ADAC-Gebete, aber auch dann in unserer stillen Zeit. Er ist ein Magnet und er zieht uns ins Gebet, und Gebet hört sich so technisch an. Er zieht uns in eine Gottesbegegnung. Das ist eigentlich Gebet. Er sagt, jetzt geh doch ins Gespräch mit deinem Vater im Himmel. Er zieht uns da hinein, wie gut. In Römer 8 heißt es genauso, Römer 8, 26, genauso hilft uns auch der Heilige Geist, er hilft unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Heilige Geist hilft uns beten. Er lenkt unsere Gedanken im Gebet aufs Wesentliche. Gebetsmagnet, drittens, dritte Vorbemerkung. Wir haben einen Gebetsfeind. Ich habe einen. Ich habe einen, der mich abhalten will vom Beten. Ach komm, das kriegst du selber hin, da musst du nicht beten. hast keine Zeit, hast keine Lust, hast so viel Aufgabe, so viel Arbeit, komm, jetzt schaffst du was. Als wenn ein bewusstes Gebet keine Arbeit wäre. Der Teufel hasst es, wenn wir beten. Der Teufel weiß ganz genau, wenn wir ins Gebet gehen und wenn wir dem Geist Gottes Raum geben, dass er uns ins Gebet reinführt. Und wenn wir ihn uns da besonders regieren lassen und um seine Hilfe, um seinen Beistand beten, bitten im Gebet, dass er uns ins Gebet reinführt, in die Gottesbegegnung mitnimmt. Er weiß ganz genau, der Teufel, wenn wir hier eine Gottesbegegnung haben, das macht uns sowas von stark, geistlich stark. Wir kommen aus dem Gebet als veränderte Menschen raus. Wir packen danach unser Leben anders an, den Tag anders an, Tagesabschnitt anders an, weil wir gestärkt sind durch die Gottesbegegnung. Wir packen unser eigenes Leben anders an und wir haben auch mehr Energie und mehr Weisheit für Gespräche mit anderen, um sie für Jesus zu interessieren, wenn wir diese Gebetsbegegnungen haben. Und deswegen hat der Teufel was dagegen, dass wir sinnvoll beten. Jetzt geht es nicht um Angstmachen, es geht um ein Bewusstmachen. Um ein Bewusstmachen. Wir brauchen keine Angst vor dem Teufel haben. Der hat verloren, der ist bereits besiegt. Das war mal ein Engel irgendwann und Gott steht unendlich weit über ihm. Er ist der absolute Chef, okay? Und dadurch, dass du zu Jesus gehörst, lebt er in dir und Jesus ist sowieso gerade so viel stärker wie der Teufel. Wir brauchen keine Angst vor ihm haben, das ist nicht der Punkt. Wir müssen aber sein Tun, seine Tricks, die Gemeinheiten müssen wir wissen, dass er sie hat, dass wir es dann merken. Wir haben ein Gebetsmagnet, ein Gebetsfeind und jetzt die Gebetsinhalte. Gebetsinhalte, wenn wir ins Gebet gehen. Die Jünger, die haben beobachtet, immer wenn Jesus aus einer Gebetszeit gekommen ist, aus einer einsamen Stelle irgendwo, wo er sich zurückgezogen hat, oder vom Berg, wo er allein war morgens, und immer wenn Jesus aus der Gebetszeit kam, da hat Jesus sowas ausgestrahlt, dass irgendwann einmal gesagt hat, Jesus, lehre uns beten. Wir wollen das auch. Wir wollen auch diese Gottesbegegnungen haben, wie du mit deinem Vater im Himmel. Du bist danach so anders. Wir wollen auch so sein. Zeig uns, wie das geht. Lehr uns beten. Und dann lehrt Jesus seine Jünger, Vater unser. Wir werden das jetzt nur überfliegen. Nur überfliegen, weil ich da drin vier Themen sehe. Und die Reihenfolge von den vier Themen finde ich wichtig für unser Gebet. Erstens, wir wissen, wie es losgeht. Vater unser. Und damit sagt Jesus, beginn dein Gebet mit Vater unser. Das heißt, nimm deine Identität ein, deine Stellung vor Gott. Er ist dein Vater. Du gehst ins Gebet als Kind. Nochmal im Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht bekommen einen Geist der Knechtschaft, damit wir wieder Angst haben müssten, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft bekommen, durch den wir schreien, Abba, Vater. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, das ist der Geist der Kindschaft, wörtlich Sohnschaft. Das heißt, unser Gebet, rät uns Jesus, fang so an, dass du dir bewusst machst, wer du bist und wer Gott für dich ist. Du kommst als Kind zum Vater. Das kann mal schneller gehen, sich das bewusst zu machen. Da kann man mal ganz schnell dabei sein und das kann auch manchmal ein bisschen brauchen. Bis man innerlich im Gebet diese Stellung eingenommen hat. Ja, ich bin Gottes Kind, haben wir ja gesungen. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, der ist Gottes Kind. Dann kommen wir als Kind zum Vater. Das ist Gebet. Zweitens, Jesus macht weiter mit dem Gebet. Das wissen wir. Dein Name werde geheiligt, dein Königreich komme, dein Wille geschehe. Es geht um seine Macht. Der Name Friedemann, den gibt es irgendwann einmal nicht mehr. Alle unsere menschlichen Namen. Aber ein Name bleibt. Das ist der Name Gottes. Dein Name werde geheiligt. Im Alten Testament steht 6828 Mal der Name Gottes und der heißt Yahweh. Yahweh. Gott hat einen Vornamen, wie der Fred Fred heißt. Hat Gott einen Vornamen. Und dieser Name ist ein ewiger Name. Wo Mose an dem Dornbusch ist, stellt sich Gott genauso vor. Ich bin Yahweh. Den Namen kann man versuchen zu übersetzen. Ich bin da. Ich bin da. Dein Name werde geheiligt. Der bleibt souverän. Dein Name bleibt mit Abstand besonders, abgesondert. Da bleibt immer und ewig was Besonderes. Die Namen dieser Welt, aber dieser Name. Dann die Macht, dein Königreich komme. Dieser Vater im Himmel hat Macht so, dass er einen Pharao in die Knie zwingt. Einer der mächtigsten Männer damals. Der den persischen König dazu bringt, dass er diesen Holocaust am jüdischen Volk unter Esther verhindert. Das persische Reich war ein riesiges Reich. Guck mal die Landkarte dazu an. Und Gott hat es gelenkt, dass der persische König diesen Holocaust abwendet. Gott regiert. Mit dem redest du, mit dem rede ich. Das ist unser Vater im Himmel. Und er wird am Schluss dastehen als der, dessen Willen durchgeführt wird. Sein Rettungsplan mit dieser Welt, vieles verstehen wir nicht. Aber ganz zentrale Dinge können wir verstehen und sehen wir heute sich erfüllen. Er hat einen Plan mit dieser Welt und den zieht er souverän durch. Mit dieser Macht haben wir es zu tun, wenn wir mit dem Vater im Himmel reden, der in solchen Dimensionen handelt, wo kurz mal sagt, mehr teile dich. Der kurz mal sagt beim Josua, ach, der Tag ist so kurz, als dass ihr den Krieg gewinnen könnt. Kommst du denn, dann bleib mal noch stehen. Na, Bibelleser, Josua. Sonne, bleib stehen. Das ist die Macht Gottes. Und mit ihm sprichst du und ich im Gebet. Also unser Vater im Himmel, dann deine Macht. Der dritte Inhalt, den Jesus anspricht, jetzt kommen unsere persönlichen Dinge. Mit denen fangen wir ja meistens an, oder? Ja. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und dann das Böse. Das sind die Dinge, wo uns bewegen, wo wir unsere Grenzen haben, wo wir Hilfe brauchen, weil wir einfach bedürftig sind. Klar gehören die ins Gebet, aber es ist interessant, dass Jesus die erst an die dritte Stelle bringt. Ich habe überlegt, warum? Meine Antwort, wenn ich am Anfang vom Gebet mir die Zeit nehme, erstmal mir klar zu werden, wer ich bin und wer Gott für mich ist, das ist echt Arbeit, weil der Feind bringt Störfeuer. Und wenn ich dann mir bewusst machen lasse vom Heiligen Geist, wie mächtig er ist, mein Vater. Wenn ich dann an meine Probleme und meine Nöte denke, dann sind die auf einmal nicht mehr so groß, automatisch, sondern sind irgendwo im machbaren Bereich. Versteht ihr, sie kriegen eine andere Dimension. Also Vater im Himmel, wenn du diese Macht hast, wenn du so mächtig bist, dein Königreich, dein Wille, dein Name, dann kommst du mit meinen Dingen gut klar. Und dann wächst im Gebet eine Zuversicht. Deswegen viertens und letztens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also nach Macht und nach Fürsorge kommt jetzt am Schluss kommt das fröhliche Weitergehen. Also, wenn das so ist, dass du so mächtig bist und dass du einen Plan hast mit dieser Welt und dass du mein Vater bist, dass du mich liebst und dass du deine Macht für mich, dein Kind, einsetzt. Ach komm, jetzt gehen wir gerade weiter. Ja? Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich komme mit einer Zuversicht, mit einer Rückendeckung, komme ich aus dem Gebet raus und kann meinen Weg weitergehen, weil ich weiß, im Hintergrund ist einer, der für mich schafft. Und wir merken jetzt vielleicht, in einem Gebet, das nur aus Bitten besteht, da geht vieles verloren. Und wir drehen uns um uns selber und bleiben aber auch dann auf diese Sicht zu uns selber irgendwo reduziert. Aber wo wir diese Gebetsthemen vielleicht auch in dieser Reihenfolge üben, praktizieren, wird uns das Gebet zu einer Gottesbegegnung. Vater unser, ich bin dein Kind, du bist mein Vater, deine Macht. Und dann bitte ich um seine Fürsorge, aber das ist irgendwo dann klar, dass er sich um mich sorgt. Und dann kann ich weitergehen. Dein ist das Königreich und die Ehre in Ewigkeit. Das war so. Neue Impulse mitnehmen in unser Gebetsleben. Wir haben einen Gebetsmagnet in uns, der uns ins Gebet zieht und der auch stärker ist als der Feind, der uns mit vielen Gedanken stören will. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, danke, dass wir vor dich kommen dürfen und sogar vor dich kommen sollen. Und Jesus, du hast uns würdig gemacht, dass wir vor Gott, dem Vater, überhaupt hintreten dürfen, überhaupt vor ihn hinstehen dürfen. Am Kreuz hast du bezahlt. Du hast dort allen Müll, alles Trennende, alle Schande hast du getragen, weggetragen, annulliert, getilgt aus unserem Leben. Wir danken dir. Und Jesus, du hast welle, dass wir diese Begegnung haben können. Als Kinder zu dem heiligen Gott kommen, uns lieben lassen und dann weitergehen. Wir ehren dich. Amen. Achso, das Vaterunser habt ihr noch, gell, habe ich vergessen. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir noch das Vaterunser miteinander beten. Und lieber Vater, so rufen wir dich jetzt alle miteinander an. Vater, Amen.
Ja, danke Friedemann für die Auslegung des Wortes und für die wichtigen Gedanken zum Gebet. Wir werden jetzt eine weitere Lobpreiszeit haben, einfach nochmal eine Zeit, in der wir Gott ganz bewusst begegnen dürfen. Und während dieser Zeit wollen wir das Opfer einsammeln. Heute ist wieder der letzte Sonntag im Monat, das bedeutet bei uns in der Gemeinde Bauopfer. Wir träumen von einer Gemeinde mit größeren Möglichkeiten, einem Ort, an dem wir Jesus feiern dürfen, er im Zentrum steht und Menschen jeden Alters willkommen sind und sich zu Hause fühlen. Ist uns ganz wichtig, wir sind hier sehr glücklich im Spitalhof, aber wie man vielleicht heute auch wieder gemerkt hat, ist es doch räumlich ein Stück weit knapp und wir träumen einfach davon, dass Gott uns ein Gebäude schenkt, das noch mehr Möglichkeiten bietet und vielleicht auch noch insgesamt ein bisschen moderner ist. Und wir sind ein spendenbasiertes Werk, bedeutet, wir bekommen von der Kirche